Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa. Grüße dich.
Moin moin Niklas.
In dieser kribbeligen Woche vor dem ersten Bundesligaspiel von Holstein.
Historisch.
Historischer Moment, das erste Mal ein Club aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga. Man kann es nicht oft genug sagen.
Und ich kann es auch nicht mehr hören.
Das geht Hand in Hand. aber so ist es. Am Sonnabend geht's los. Sonnabend 15:30. Alleine das ist ja schon irgendwie eine Aussage. Sonnabend 15:30, die Bundesliga-Zeit. Holstein ist dabei in Hoffenheim.
Da war man in den letzten 7 Jahren als Journalist schon am Texten.
Das stimmt, das stimmt. Mit Anschluss 13 Uhr, da war schon fertig eigentlich.
Ja, halbwegs schon.
Jetzt aber geht's los in Hoffenheim bei der TSG. Interessante Auswärtsaufgabe zum Start. 17.20 Uhr, sagt man ja immer, ist man dann schlauer. Oder in diesem Fall auch nicht und vielleicht auch schon vorher.
Also, ja, ist natürlich wieder passend irgendwie, ne? Also irgendwie hat man den Eindruck, da Holstein verfolgt manchmal auch so ein bisschen. Wie soll man das formulieren? Das Pech oder unglückliche Geschichten im Vorfeld. Also im Klartext ausgesprochen, es geht natürlich um die möglicherweise Gewalteskalation seitens eines Teils der Hoffenheimer Ultragemeinde, die angekündigt haben, dass sie möglicherweise gewaltverherrlichende Plakate im Speziellen gegen Mäzen Dietmar Hopp aufhängen wollen. Das würde dann auch wieder möglich, im Konjunktiv gesprochen, könnte nach sich ziehen, dass der Schiedsrichter zum sofortigen Spielabbruch bittet, weil das ist in den Regularien so nicht vorgesehen und ist auch richtig so, dass es nicht vorgesehen ist, dass sowas bei solchen Plakaten das Spiel weitergeht. Hintergrund ist dabei natürlich die Unruhe, die in den letzten Wochen in Hoffenheim geherrscht hat oder in Sinsheim geherrscht hat bezüglich der Umstrukturierung, der personellen Umstrukturierung auf der Führungsebene der TSG mit der Entmachtung und Beurlaubung oder Rauschmiss, was auch immer es sein soll, von Sportchef Rosen, der 10 Jahre da in Amt und Würden war und offensichtlich bei den Teilen der Fans, die eben angesprochen sind, durchaus einen höheren Beliebtheitsgrad besessen hat. Im Kern sollen das sein 40 Personen, die dafür Unruhe sorgen im Vorfeld und auch angekündigt haben, dass sie sogar einen Spielabbruch in Kauf nehmen würden für ihre Protestaktion. Mit so respekteinflößenden Namen, die Gruppierungen wie Crescendo Hohenlohe oder Young Boys 07, haben das Verhalten des Vereins als nicht mehr akzeptabel aus ihrer Sicht dargestellt, mit Worten, die jeder für sich selbst interpretieren darf. Das sei die Erklärung eines Krieges, den der Verein nicht gewinnen könne. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja. Mit Plakaten käme ich aus.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, ganz komische Geschichte, ne? Also da, es ist ja aus dem Vorstand irgendwie nur noch jetzt ein neu hinzugekommener dann übrig geblieben, der Justiziar, glaube ich, da des Vereins. Und alle weg. Jetzt ist irgendwie der Bürgermeister, legt sein Amt nieder und soll dann da den Verein übernehmen und gilt als Hopp-Marionette, sagen die Fans. Und ja, da geht's jetzt gerade darum, wie dieser Verein, dieses Konstrukt irgendwie weitergeführt wird.
Aber dafür sind wir ehrlich gesagt auch zu weit weg, um das im Detail beurteilen zu können. Ne, man kann sicherlich diskutieren auch im Zusammenhang mit der 50+1 Regel, ob das alles so schicko ist, da was da so in den letzten Jahren abgelaufen ist. Man hat ja eine Sondergenehmigung haben, die im Rahmen dieser 50+1 Regel. Aber unterm Strich bleibt mal, das ist durchaus diskussionswürdig, ne? Da will ich ja gar keinen Zweifel dran, dass unterm Strich ist einfach weiß gar nicht, wann die den großen Durchmarsch aus der Regionalliga, aus der Bedeutungslosigkeit, sag ich mal, angetreten haben. Auf jeden Fall waren Namen wie Ralf Rangnick und Hansi Flick beteiligt, bekannte Spielernamen damals schon in unteren Ligen. Das Ganze ist natürlich finanziell und wirtschaftlich unterfüttert worden durch Dietmar Hopp und jetzt spielen sie Bundesliga, waren schon im Europapokal, sind dieses Jahr auch wieder in der European League vertreten, haben ein neues Stadion. Das sind ja alles Sachen, die ohne das Geld oder die Verbindung, die Dietmar Hopp zum großen Geld gehabt hat, wohl kaum möglich gewesen wären. Ich kann mich jetzt aber gar nicht dran erinnern, dass da, sag ich mal, vor 15 Jahren einer einen Hahn nachgekräht hat, wo die Kohle herkommt irgendwo. Und jetzt heißt es auf einmal, wir Fans in der Verein, verpiss dich, Hopp. Also, wie gesagt, kann sich jeder sein eigenes Bild machen.
So ist es. Wir erinnern uns noch vielleicht an den, ich glaube, März 21 war es, ne? Dieses Spiel gegen Bayern von Hoffenheim, wo auch so Plakate damals aus den Reihen der Bayern-Ultras aufgehängt
wurden. Ja, das ist ja auch kurios, weil eigentlich kam das, wenn es Unmutäußerungen und wenn sie so übergriffig waren oder überzogen waren wie bei dem Spiel, was du eben erwähnt hast, kam das von gegnerischen Anhängern. Ultras oder welche Gruppierung auch immer.
Ja.
Jetzt ist es aus dem eigenen Lager. Schon, naja.
Das war damals ja sogar zweimal unterbrochen, glaube ich. Genau. Dann drohender Abbruch und dann gab es ja so eine Viertelstunde Ballgeschiebe beider Mannschaften.
Richtig.
Und Applaus für Hopp von beiden Teams. Ganz komische Situation. Im Nachgang kam dann raus, dass wohl alle Seiten schon vorher informiert waren darüber, was da passieren sollte und so. Und das gar nicht so spontan, diese Reaktion dann war. Also das war auch merkwürdig irgendwie. Nun, dieses Mal ist es so, dass definitiv alle informiert sind, weil das offensiv nach außen getragen worden ist. Insofern, ja, mal schauen, was da irgendwie passiert. Wir hoffen natürlich, dass da kein Spielerbruch oder dass im besten Falle nicht mal irgendwo so ein Plakat zu sehen ist, was gar nicht geht.
Ja, das ist auf jeden Fall, liegt auf vor dem Anpfiff schon wieder so irgendwie so ein Makel drauf, dass diese, sag ich jetzt mal aus Kieler Sicht, ungetrübte Freude, dass es jetzt endlich losgeht und diese ganzen Einschätzungen und so weiter, an denen wir uns natürlich auch gleich noch beteiligen werden, dass das endlich mal vorbei ist, dass die Wahrheit liegt auf dem Platz und das soll dann jetzt auch losgehen. Holstein hat sich für die Bundesliga qualifiziert, hurra, hurra, der 11. Mai sei Dank, und nach dem 1:1 gegen Düsseldorf, ich habe es auf meinem Unterarm verewigt, in Form meines Tattoos. Jetzt ist aber auch dann Genüge getan mit dem Jubelchor und jetzt wollen wir auch was sehen irgendwie, egal wie es ausgeht, aber ganz bestimmt nicht sowas jetzt, ne? Also das finde ich wirklich, das wirft einen kleinen Makel und dämpft die Stimmung, diese Vorausschau, was da passieren könnte.
Ja,
vielleicht kriegt man es ja noch geregelt, angeblich ist ja die Kommunikation zwischen Verein und den erwähnten Gruppierungen komplett abgebrochen. Das ist eigentlich aus der Erfahrung nie ein gutes Zeichen. Die Plakate, die schon aufgehängt worden sind am Trainingsgelände, deuten auch nicht darauf hin, dass die Eskalation wieder abebbt irgendwo. Also, naja, herzlichen Glückwunsch. Das wird schon lustig.
Und trotzdem gehen wir jetzt mal davon aus und wie gesagt, hoffen es sehr, dass es da ein reguläres Bundesligaspiel zu sehen gibt mit Kieler Beteiligung, mit der Premiere auf der höchsten Ebene seit Einführung der Bundesliga. Und dann Hoffenheim ja auch
1963.
Richtig, so sieht's aus. Mit Hoffenheim ein Gegner, der auch ohne diese Fan-Thematik so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen angeschlagen wirkt, aber es ist jetzt nicht, man könnte sich aus Kieler Sicht doch schon denken, na, vielleicht geht da was sogar.
Nicht neu zusammengestellter Kader, aber ein bisschen rund erneuert, sagen wir mal so. Und war schon in den vergangenen Spielzeiten eine kleine Wundertüte, gerade zu Hause, muss man sagen, im eigenen Stadion, nicht immer ganz sattelfest, die TSG, aber ist natürlich ein Kaliber, ne? Da muss man sich ja nichts vormachen, ne? Also wenn man davon ausgeht, dass die Marktwerte laut transfermarkt.de der einzelnen Spieler dann auch tatsächlich schlüssige Aussagekraft über die Qualität des Gesamten auf dem Rasen nach sich zieht, dann müsste Holstein da gar nicht hinfahren. Ja, es ist ja nun mal leider so, ne? Was heißt leider, vielleicht ist es ja auch ganz gut so, dass es so ist. Also ich muss mal kurz schauen, Also Hoffenheim wird mit einem, der gesamte Kader wird mit einem Marktwert von 141 Millionen Euro datiert. Da hält Holstein dann immer mit 32,35 Millionen Euro dagegen. Das ist ja schon mal was.
Das ist richtig.
Also schon mal eine gute Summe. Ne? Das ist deutlich ein bisschen mehr als in der zweiten Liga jetzt bei Holstein. Aber verschwindend gering natürlich im Vergleich zur TSG. Ne? Und mit der, wie gesagt, noch die Erfahrung aus zig Jahren Bundesliga jetzt dazu. Das ist schon egal, ob die Frühform haben oder nicht. Das ist schon eine richtige Wumme, die da Holstein gleich mal zum Auftakt vor der Brust hat.
Definitiv. Und trotzdem ist es so, das finde ich zumindest, auch wenn man das natürlich nicht vergleichen kann, aber trotzdem so das Pokalspiel jetzt am vergangenen Wochenende in Aachen dann doch in einigen Punkten Mut macht dafür, wie die Saison in der Bundesliga starten könnte. Ne? Also das gibt durchaus Anhaltspunkte. Ja, es ist dritte Liga. Ja, ne, es ist, wie gesagt, eine andere Geschichte. Und trotzdem fand ich, dass da einige Sachen sind, aus denen du positive Dinge ziehen kannst. Das sind einmal die ganz offensichtlichen. Lasse Rosenbohm ist offensichtlich ein versteckter Torjäger. Das müssen wir konstatieren. Aber dass genau diese Tore auch, vor allen Dingen das zweite, zeigt halt was ganz Wichtiges, nämlich dass Holstein halt dran geblieben ist. Ne? Und ich fand es auch überzeugend insgesamt, wie ruhig man geblieben ist. Trotz Rückstand in der zweiten Halbzeit, trotz der Kulisse, die da nach vorne gepeitscht hat, trotz dieses möglichen Überraschungsmoments und dass immer weniger Zeit auf der Uhr ist und so, dann fängt es ja eigentlich in der Birne immer an irgendwie. Und das hat Holstein, finde ich, dann grundsolide gemacht und hat weiter gespielt. Aachen wurde am Ende ein bisschen müder und dann das eiskalt ausgenutzt, im Großen und Ganzen weitergekommen. Hauptsache das, so am, weiß ich nicht, zwei Runden fragt da keiner mehr, wie sie in Aachen weitergekommen sind. Das ist das Große und Ganze. Und dann finde ich auch individuell, also ja klar, Rosenbohm hat das Spiel seines Lebens bisher gemacht wahrscheinlich. Man of the Match ausgezeichnet.
Aus Friesenpower.
So sieht's aus. Und genau das aber auch, die Bank wieder. Also das ist, die Bank ist in der Lage, Impulse zu bringen. Nicht nur Rosenbohm, sondern zum Beispiel auch Kelati, der ein super Spiel gemacht hat nach seiner Einwechslung. Das ist eine Sache, die Mut macht, zum Beispiel, und das insgesamte Konstrukt dieser Mannschaft, finde ich.
Ja, das kann man so sehen. Bei der Lobes-Einreihung, sag ich mal so, gehört für mich auch noch Shuto Mashino dazu.
Ja, definitiv.
Der für mich vielleicht sogar das beste Spiel im Holstein-Trikot bislang absolviert hat. Als Anspieler quasi so falsche 10 oder wie man das nennen soll, ganz wichtig, schön den Ball klatschen lassen, hatte eine Passquote von 76%, 65 Ballkontakte, Zweikampfquote 80%, ein schönes Kopfballtor gemacht, ein Pass, einen schönen Steckpass nach vorne, der fast zum Tor geführt hätte. Also das war wirklich für mich sehr überraschend. Ja. Also die Präsenz von Shuto und das in Abwesenheit des immer noch verletzten Steven Skripski, hatte dessen Rolle, die eigentlich Steven ja so ein bisschen ähnlich interpretiert, spielt ein bisschen anders, aber so die Aufgabe auch als Anläufer, das fand ich auch ein echter Mutmacher.
Ja.
Gerade in Berücksichtigung dessen, dass Steven Skripski offenkundig doch noch länger ausfällt. Mhm. Genau, und Verletzungsstand wissen wir immer noch nicht. Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, wer weiß das schon so genau? Wir jedenfalls nicht.
Wir wissen es nicht. Wir können nur von Woche zu Woche die Personalupdates, die offiziell dann gemacht werden, geben, weil mehr Antworten bekommen wir nicht.
Und nochmal zum Pokalwochenende. Natürlich hat sich Hoffenheim in Würzburg beim Viertligisten, naja, fast schon blamiert über weite Strecken des Spiels, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen der Spielweise und Läpsch könnte man da manchmal, da gibt es einen schönen Ausdruck.
Ja, die sind irgendwie erst in der Verlängerung gewesen. Ne? Reguläre Spielzeit hätte Würzburg sogar einen Sieg verdient gehabt.
Ja, die hatten ja fette Torchancen noch. Ne? Also das war jetzt kein großer Auftritt, dann am Ende durch Elfmeterschießen gewonnen. Aber auch St. Pauli in Halle, ebenfalls vierte Liga. Mainz im Derby in Wiesbaden steht dann auch unter besonderen Gesetzmäßigkeiten. So ein Duell natürlich auch Verlängerung. Also es gibt zwei Komponenten des Mutmachens neben den Personalien, die wir eben angesprochen haben. Das für mich jedenfalls das eine ist, dass Holstein eben diese Widerstandsfähigkeit und Leidensfähigkeit mal einmal mehr bewiesen hat, gerade in fremden Stadien, und das allgemein offensichtlich auch bei anderen Clubs, zumindest jetzt im Pokal, bei anderen Clubs, die möglicherweise naja, auf Augenhöhe ist immer so schwierig zu definieren oder so, aber dass sich die auch sehr schwer getan haben. Man muss an dieser Stelle auch noch Bochum erwähnen, die ja auch mal flott verloren haben. Na, also in Regensburg gut Zweitliga-Aufsteiger ist auch eine krasse Nummer für die erste Pokalrunde, aber mit Ruhm bekleckert haben die sich da auch nicht irgendwo, ne, dass man sagen könnte, das war jetzt reines Pech oder irgend sowas, ne? Also Pokal scheint irgendwie aus diversen Gründen
schwieriges. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ne? Es ist, glaube ich, dann auch dieses im Saft stehen oder nicht. Es ist dann das erste Pflichtspiel für die Bundesligisten. Die anderen spielen halt schon.
Ja, ja.
So, dann ist es einfach eine außergewöhnliche Situation. Muss man auch dazu sagen, es ist nur ein Spiel.
Ja.
Da kommt viel zusammen dann. Ne? Naja,
dritte Liga sind Vollprofis, Regensburg zweite Liga sowieso. Ja. Das heißt also genau in einem Spiel, also kräftemäßig ist da jetzt nicht der wahnsinnige Unterschied, wenn überhaupt, festzustellen. Und selbst ambitionierte Viertligisten trainieren ja in aller Regel schon unter profiähnlichen Bedingungen, sodass dann vielleicht in der allerletzten Phase eines Spiels ein bisschen die Kräfte schwinden und die Konzentration, aber über weite Strecken eben da auch kein Substanzverlust da ist. Ne? Da täuscht sich ja der ein oder andere Außenstehende und manchmal auch sogar Erstligaspieler, weil sie denken, naja, wir müssen ja müde werden. Nee, muss nicht unbedingt sein. In einem Spiel. Eine Erkenntnis, die übrigens auch für Holstein zählt, jetzt nicht auf ein Spiel bezogen, sondern insgesamt diese Euphorie, die man jetzt nach dem Aufstieg in die neue Saison, in die Bundesliga-Premierensaison rüberziehen möchte, muss und hoffentlich auch kann, wird sich dann nachher am Ende des Tages oder am Ende des Spieljahres in Form von Konstanz zeigen. Also nehmen wir jetzt mal erstmal die ersten Spiele und schauen wir mal, dass da, wenn es denn optimal läuft, so viele Punkte wie möglich eingetütet werden können. Denn eine Durchstrecke wird irgendwann kommen in dieser Saison. Davon muss man leider ausgehen.
Ja. Ne?
Zumal der Kader ja auch nicht jetzt quantitativ nicht den allergrößten Umfang besitzt. Ne?
Das stimmt. 28 Spieler sind es insgesamt im Moment. Wobei man sagen muss, dass 4 davon Torhüter sind, 24 Feldspieler. Und ja auch im Raum steht noch, womöglich Jonas Sterner auf Leihbasis abzugeben. Dann ist es noch weniger. Rechnen wir zum Beispiel auch nochmal Tyler Doan raus als vierten Nachwuchsperspektivkeeper. Dann wären wir bei 27, ohne Sterner wären wir bei 26. Colin Kleine-Bekel, der noch langfristig mit seinem Kreuzbandriss ausfällt, und dann wird es wenig. Ne, und dann Aurel, ist noch Aure Wagbe zum Beispiel dabei.
Auch nicht unbedingt jetzt Stammspieler bislang.
Genau, dann haben wir da auch noch so Unbekannte, sage ich jetzt mal, in der Leistungsfähigkeit auf Dauer, wie Phil Harris, Max Geschwill. Da ist ja auch jetzt im Moment noch so, dass in der zweiten welche zum Einsatz kommen. Letztes Wochenende waren es 3, die dann im Derby gegen Lübeck gespielt haben. Also ja, wenn da auch jetzt Kripski im Moment noch Ausfall, wenn Becker ist
angeschlagen
aus der Partie hervorgegangen, ja, da stellt sich der Spieltagskader fast schon von alleine zusammen.
Kalle Johansson, Rückenprobleme,
die stimmt, ins Gesäß, auch kurzfristig Gesäß passen.
Ausstrahlen, das ist immer so eine Sache, die...
Dann bist du schnell bei 18, mehr hast du nicht mehr.
So sieht's mal aus. Also deshalb denke ich auch, dass da, ohne dass man da jetzt sachdienliche Detailhinweise hätte oder sowas, aber dass dann noch auf dem Transfermarkt in der letzten Woche spätestens, also in der kommenden Woche, dass da noch was passieren wird. Und ich mutmaße dann einfach, dass wenn da jetzt nicht auf 3-4 Positionen noch nachgelegt wird, sondern vielleicht maximal auf 1-2 Positionen aus eben genannten Gründen, dass der Prio auf jeden Fall auf der Offensive liegt, weil sich dadurch dann Alternativen auch für das Mannschaftsgefüge ergeben. Stichwort Alexander Bernhardsson, der in Aachen als Sturmspitze mit, sagen wir mal, schwerer getan hat als nachher linker Flügelverteidiger für Neuzugang Puchacz. Da hat er eigentlich seine Stärken mehr einbringen können. So ergeben sich dadurch mannschaftsinterne Rochade-Möglichkeiten irgendwie, die man bei einer weiteren Offensivkraft, die zwar nicht 15 Tore garantiert, aber einen gewissen Qualitätszuwachs verspricht, ergeben sich deutlich mehr Möglichkeiten.
Ja. Das stimmt, weil wir auch also im Kieler, wie will man sagen, Mittelfeld da sehr viele Flexibilitäten
so ist es.
Irgendwie entwickelt haben ja auch, ne? Also das ist, weiß nicht, als Finn Porat nach Kiel kam, war nicht unbedingt abzusehen, dass der mal als Schienenspieler oder Außenverteidiger irgendwie auf hervorragendem Niveau spielen kann, finde ich zumindest,
ne?
Ja, genau. Also da hat sich das entwickelt, sowohl taktisch flexibel als auch dann in der ja, Position in einer Grundordnung irgendwie, also da denke ich auch, da ist nach hinten eher Flexibilität vorhanden, sodass dann da vielleicht vorne.
Da sind wir dann auch bei dem Stichwort wieder, dass die Flexibilität und das Spielsystem angepasst an den Gegner oder angepasst an die eigenen Möglichkeiten gegen den Gegner, so muss man es wahrscheinlich besser formulieren, das ist sicherlich ein großes Plus, weil Holstein damit für die meisten Kontrahenten etwas schwerer ausrechenbar ist. Die Frage ist, ob die individuelle Qualität, die dann in das Kollektiv einfließt, ob das ausreichend ist. Und das kann von uns jetzt, glaube ich, selbst der Trainerstaff nicht seriös beantworten. Das wird man sehen auf dem Rasen, ne?
Ja.
Aber man muss sich jetzt auch nicht in die Hose machen. Das jetzt auch nicht. Da mögen Außenstehende aus südlichen Regionen oder was ich, woher sie kommen und Holstein definitiv als ersten Absteiger auf Bank setzen, mögen diese Überzeugung besitzen. Die habe ich nicht. Also ich muss schon sagen, dass ich bin sehr gespannt. Ich schließe aber einen Klassenerhalt durchaus nicht aus.
Nee, das sehe ich auch so.
Aufgrund der eben genannten Sachen. Wie gesagt, wenn man nur die individuelle Qualität in Relation zu den Marktwerttabellen setzt, dann müsste Holstein nicht auflaufen. Ja. Aber das ist ja, Gott sei Dank ist ja so, dass Fußball dann doch noch ein bisschen anders ist. Und das ist der große Hoffnung, wie auch in der vergangenen Saison diese Auswärtsstärke, ne, das muss man ja mal sagen, waren klare Auswärtskönige der Liga. Am Ende 39 Punkte, muss man sich mal vorstellen, aus 17 Spielen. Das ist schon eine Menge. Letzte Niederlage im fremden Stadion, 28. Januar, 1-2 in Fürth. Danach 6 Siege und 2 Remis. Bei nur 4 Gegentreffern. Also, wenn man das ein bisschen transportieren kann, das kann man zweite Liga und erste Liga ja nicht miteinander vergleichen, aber wenn man das ein bisschen transportieren kann, das ist auch ein Faustpfand, das ist was, ne? Darauf kann man sich stützen, zumindest was das Selbstwertgefühl anbelangt.
Und das ja auch mit Auswärtsspielen, die jetzt nicht, wie soll man sagen, also nicht weit weg sind von den Rahmenbedingungen eines Bundesligaspiels. Also wenn du überlegst, Auswärtsspiel beim HSV ist natürlich von der Gegnerqualität vielleicht nicht ganz Bundesliga seit 7 Jahren, aber es ist eine große Kulisse, es ist ein großer Club, es ist hohe mediale Aufmerksamkeit gewesen, gerade in dieser Saisonphase mit dem Nordduell und der Möglichkeit für Holstein da aufzusteigen. Es ist ein Flutlichtspiel im Olympiastadion in Berlin. Also ne, auch wenn man jetzt denkt, ja, Bundesliga, jetzt spielt Holstein auf einmal vor großer Kulisse. Ja, wir haben es ja letzte Woche gesagt, ist ja Blödsinn. Ne?
Ja,
also das haben wir schon gehabt.
Ja.
Und bei diesen Auswärtsspielen, die dann da in der Rückrunde waren, waren eben diese Spiele dabei. 2 dieser 4 Gegentore waren dann auch in Berlin. Das lässt die anderen Spiele nochmal in einem besseren Licht erscheinen. Also das ist schon auch was man nicht übertragen kann auf die Bundesliga, aber was man zumindest mitnehmen kann.
Ja, genau. Also wenn wir jetzt vielleicht irgendwie den aktuellen Kader charakterisieren sollen oder einordnen möchten, dann würde ich vielleicht so mit einem kleinen ironischen Unterton dazu sagen, der Kader ist gut bis sehr gut aufgestellt. Für Zweitliga-Verhältnisse. Und das muss jetzt reichen für die erste Liga. Mehr ist da zumindest bis zur Winterpause nicht drin. Was dann passiert in der nächsten Transferperiode, das oder was jetzt noch passiert, aber wie gesagt, nach meinem Empfinden wird da nicht so viel sein. Aber dann besteht ja noch die Nachbesserungsmöglichkeit im Winter, wenn dann vielleicht irgendwie tatsächlich Klassenerhalt als Maximalziel realistisch sein könnte, dann kann ja auch danach was nachgelegt werden, gegebenenfalls.
Ja, genau. Man muss mal schauen. Es ist ja, also, dass das Ziel der Klassenerhalt ist, Ziel und vielleicht sogar schon etwas mehr als ein Ziel, sondern ein Traum will ich auch nicht sagen, aber irgendwo so dazwischen bewegt sich das wahrscheinlich. Das ist ja klar. Also ja, daraus macht ja auch keiner einen Hehl, das ist logisch. Und das ist, wie du sagst, es ist nicht ausgeschlossen, es ist sehr, sehr schwer.
Mhm.
Definitiv ist es schwer, vor allen Dingen auch das über 34 Spieltage gegen diese Top-Gegner auf den Platz irgendwie zu bringen, sich Chancen zu lassen, zu punkten und dann halt auch nicht irgendwie in so ein Tal zu fallen, wenn man halt mal auf die Mütze kriegt.
Ja, das wird passieren. Davon darf man einfach, muss man einfach ausgehen und das ist überhaupt nicht schlimm.
Ja.
Also ich habe da, wenn man sich das Tempo angesehen hat beim Supercup da und die technische Geschichte, die dahinter gesteckt hat zwischen Leverkusen und Stuttgart, denkt man ja auch so als geschätzter, neutraler Beobachter irgendwie, hoppala,
ja.
Ne, geht aber ziemlich zügig, aber ich bin mir sicher, dass, wie gesagt, das wird mal eine richtige Klatsche geben, davon muss man einfach ausgehen, aber ich bin mir sicher, dass selbst für solche Gegner es ein taktisches Konzept gibt seitens des Trainerstaffs, was zumindest die Chancen erhöht, zu bestehen, wenn die Spieler dann die Fähigkeit besitzen, dieses Konzept auf den Rasen zu bringen. Das werden wir beobachten. Ne?
Ja.
Aber nochmal, also Hoffenheim, Top-Einkauf, jetzt gerade Rekordeinkauf in der Vereinsgeschichte, Logic von Bayer Leverkusen, ja. 18 Millionen.
Und das ein ist halber ja, Holstein-Kader.
Ja, das ist ja im Vergleich zur Rest-Bundesliga immer noch nicht top oder sowas, ne? Ganz im Gegenteil. So, dann nehmen wir mal, wir wissen es ja auch nicht genau, nehmen wir mal Holstein dagegen, ne? Also Neuzugang Gigovic wird laut Kicker als Rekordeinkauf gehandelt, 1,5 Millionen, Transfermarkt.de schreibt sogar Kess von 1,8 Millionen, wird von Holstein genauso weder bestätigt auf Anfrage wie dementiert, wie die 25 Millionen Personaletat, die der Kicker auch schon mal in die Welt geschrieben hat. Das wird wahrscheinlich irgendwo stimmen, diese 25 Millionen.
Das ist plus, zumindest nicht, also wie soll man, das ist nicht unrealistisch.
Nee, hätten nur 28 wahrscheinlich stehen können, also, oder 30, was weiß der Teufel was. Nur wir wissen es nicht. Und da muss man solche Zahlen natürlich auch immer mit Vorsicht genießen, weil, was ist jetzt Personaletat? Zählen die Trainer dazu? Zählen die Physios dazu? Das ist bei jedem Verein unterschiedlich. In den vergangenen Jahren war es da ein bisschen leichter, darüber zu berichten. Erstmal, was die Auskunftsfreudigkeit des Clubs anbelangt, als auch, da war das die Definition immer Etat für den Lizenzspielerbereich. Das inkludierte dann eigentlich alle, die dazugehören. Eben genannte Berufsgruppen oder sowas. Und das ist in diesem Jahr nicht so. Also wir nehmen einfach die Zahlen mal zur Kenntnis und dann müssen wir natürlich auch sagen, dass bei Gigovic da immer noch ein Fragezeichen hintersteht, ob überhaupt.
Ja, da stehen mehrere Fragezeichen. Also das finde ich, da stehen da Gigovic und auch Magnus Knutzen, da stehen Fragezeichen sowohl in Sachen Transfermodalitäten, was ist da jetzt passiert, als auch Fragezeichen, was ist da eigentlich passiert?
Ja, was ist da eigentlich passiert, ne?
Und zwar nämlich Thema Russland.
Ja, genau.
Also das ist für mich auch, das ist immer, wird so erzählt, ja, der war ausgeliehen an, also jetzt hier Gijovic war ausgeliehen an Medjulen und gehört, aber kommt jetzt, wechselt jetzt von FK Rostov und ja, wird halt so hingenommen, so, ne?
Genau, wie Magnus Knutzen, Aarhus, genau. Ausgeliehen und kommt richtig. Von FK Rostov, ne?
Richtig. Und das finde ich ist eine ganz merkwürdige Konstellation. Also und da spielt dann auch eine Rolle, dass da halt nicht gesagt wird, wie jetzt der Transfer wirklich vonstatten gegangen ist oder ob da was bezahlt wurde oder nicht oder eben ablösefrei oder also wir gehen jetzt mal davon aus, die beide sind fest verpflichtet von FK Rostov, so zumindest könnte man die offizielle Kommunikation deuten, das weiß ich nicht, aber so und dann muss man sich überlegen, wie ist denn das überhaupt mit Transfers nach Russland, also der russische Fussballverband und die russischen Clubs sind gesperrt für UEFA-Wettbewerbe und es gibt Sanktionen gegen Russland im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine. So, was ist denn da überhaupt? Ne? Mhm. Und da finde ich, sind so, da wühlt man sich dann irgendwie durch Akten, sage ich jetzt mal, ja, also durch FIFA-Regularien und sonst was und so und
startet Anfragen bei der DFL und kriegt genau, nur kryptische Antworten.
Genau, also die Anfrage bei der DFL, die Antwort der DFL, das ist schon mal das Erste, das immerhin mal ein Fakt. Transfers von und zu russischen Clubs sind nach wie vor zulässig.
Ja.
Das ist schon mal das Erste.
Gut, das heißt also, die Spielgenehmigung ist erteilt. Das
richtig.
Ist ja, das nehmen wir mal als oberste Top.
Das ist schon mal was. Mhm. So, dann geht die Antwort weiter. Die Abwicklung von internationalen Transfers obliegt der FIFA. Dann gibt es ein FIFA-Reglement bezüglich der Wechsel und so weiter. Und da gibt es einen Anhang Nummer 7, zu temporären Regelungen zur durch den Ukraine-Krieg bedingten Ausnahmesituation. So heißt es dann schön. Und darin findet sich dieser Passus, den wir immer wieder auch erlebt haben, der zum Beispiel auch ermöglicht hat, dass Denis Hatzikadunic zum HSV gegangen ist, ohne dass es was gekostet hat. Nämlich
auf Leihbasis.
Auf Leihbasis, das ist wichtig. Also erstmal heißt es, ein Vertrag zwischen einem Spieler oder Trainer und einem Verein der russischen Fußballföderation und auch der ukrainischen kann einseitig vom Spieler oder Trainer ausgesetzt werden. Dass diese Regelung ist verlängert worden, die gilt immer ein Jahr.
Mhm, das ist auch entscheidend.
Man muss dann den Verein schriftlich darüber informieren, bis zum 1.7., dass man seinen Vertrag bis zum 30. Juni des Folgejahres aussetzt.
Der Spieler, ne?
Genau, der Spieler muss den Verein darüber informieren. Das geht dann um Spieler, die im Zuge des Krieges eben aus Russland ins Ausland gegangen sind oder zurückgekehrt sind in die Heimat oder wie auch immer und nicht nach Russland zurück wollen, obwohl sie dort unter Vertrag stehen. Das heißt also, ein Spieler, der jetzt so wie Knudsen und Gigovic in Dänemark einen Vertrag unterschreibt für diese Spielzeit, das ist erlaubt, obwohl der Vertrag in Russland noch gilt, widerspricht sich nicht, ist kein Vertragsbruch, genau, es gilt immer ein Jahr. Aber da geht es um Leihverträge, ja, also das ist, der Vertrag in Russland ist ja dadurch nicht nichtig, er ist weiterhin gültig und dann geht es darum, dass man diesen Spieler, ohne dass man eine Gebühr bezahlen muss oder ohne dass man mit dem Stammverein sprechen muss über eine Leihe, kann man diesen Spieler ausleihen. Aber da geht es meinem Verständnis nach nicht um feste Transfers, ja, weil dieser Vertrag nur ausgesetzt ist. Und wenn wir jetzt dann mal überlegen, dass, so wurde es bei den Unterschriften damals offiziell kommuniziert, ich gehe davon aus, dass es stimmt, Armin Gigovic einen Vertrag bis Sommer 25 besaß beim FK Rostov und Magnus Knudsen sogar bis zum Sommer 26, muss man zumindest, also mindestens bei Knudsen, wo es noch 2 Jahre jetzt Vertragslaufzeit sind, wird Ablöse geflossen sein.
Davon sollte man ausgehen.
Das ist meine Logik, wie ich das verstehe. Dieser Vertrag ist gültig und es ist kein Leihgeschäft, er ist fest verpflichtet und wenn man ihn vorher aus dem Vertrag fest verpflichten will, das ist überall so, muss man eine Ablöse bezahlen. Bei Gigovic ist es ein bisschen schwieriger, da weiß ich nicht. Meine Einschätzung wäre eigentlich auch, er kommt ja schon jetzt, wenn er jetzt fest nach Kiel kommt diesen Sommer, muss er eigentlich auch per Ablöse irgendwie oder zumindest aus dem Vertrag in Russland wirklich ausgestiegen sein und kann ihn nicht nur ausgesetzt haben. Andererseits könnte es da natürlich auch sein, dass es gar keine feste Verpflichtung jetzt ist. Das weiß man ja nicht.
Ja, oder dass die Regularien dann sowas zulassen, dass man nicht da pro forma eine Laie benennen, terminieren muss, sondern definieren muss, sondern dass man sagt, er ist fest verpflichtet, weil es eben nur noch ein Jahr geht bis 25. Und am 25 im nächsten Sommer wird dann eben neu geguckt, wie sich die Situation entwickelt hat. Also ich bin da auch bei dir. Ich würde jetzt mal sagen, bei Knudsen ist da welche Summe auch immer, wird ja immer so um und bei 1 Million Ablöse kolportiert, wissen wir aber auch nicht, weder bestätigt noch dementiert. Aber irgendwas wird da geflossen sein, was natürlich ein, ich will das jetzt nicht zu hoch hängen und nicht mies machen, aber einen kleinen moralischen Gedanken aufkommen lässt, ob man, weil die, vielleicht hat sie es mittlerweile geändert oder so, oder kurzfristig jetzt geändert. Also bislang war es so, dass in Liga 1 und 2 in dieser Saison, in dieser Transferperiode, nach meinem Kenntnisstand zumindest, kein vergleichbarer Fall an Transfers getätigt worden ist. Warum das so ist, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist es ein Grund, den ich eben kurz hat anklingen lassen.
Ja, es ist, also ich auch, genau, es ist ja die Frage, auch wenn es zulässig ist und wenn es juristisch legal ist und ist es, ne? Und es, soweit ich weiß, ist auch der FK Rostov jetzt nicht von irgendwelchen Sanktionslisten betroffen, also so wie das zum Beispiel bei ZSKA Moskau natürlich als Armeeklub oder auch bei Zenit St. Petersburg wegen Gazprom, die stehen ja auf den Sanktionslisten, da würde das dann noch dagegen verstoßen. Da gab es ja auch schon Beispiele, Darko Todorovic, der ehemalige Kieler, der von Red Bull Salzburg nach Grozny transferiert worden ist, da hat Red Bull Salzburg wahrscheinlich EU-Sanktionen mit verletzt, weil dieser Spieler als Wirtschaftsgut in dem Sinne gilt und Grozny durch die Nähe zum durchgeknallten Diktator da halt eben sanktioniert ist. Das ist jetzt nicht der Fall, ne? Also da, das ist, müssen wir mal festhalten, das ist alles sauber. Ich habe auch
nach meinen Informationen ist auch so, dass sich Holstein sogar maßgeblichen Regierungsstellen, bei maßgeblichen Regierungsstellen erkundigt hat, ob man mit derartigen Verträgen irgendeinen Sanktionspaket unterwandert oder so, und das ist dann offenkundig wohl nicht, das sei offenkundig wohl nicht so. Gehen wir mal davon aus, dass es stimmt.
Und trotzdem ist ja die Frage, ob auch alles richtig ist, was erlaubt ist.
Ja, das ist.
Also
das,
wenn man sich überlegt, dass man 1 Million Euro nach Russland transferiert, was schon das erste ist, gar nicht so leicht, weil du nämlich eigentlich gar nicht mehr als 100.000 Euro, glaube ich, nach Russland schicken darfst.
Ja, wie das geht, wäre mega interessant, das würde ich auch gerne mal wissen.
Aber auch das, also diese moralische Komponente, ne? Ich meine, du überweist 1 Million nach Russland und du musst ja davon ausgehen, dass der Club jetzt auch irgendwie Steuern und Abgaben bezahlt in Russland. Und dann musst du davon ausgehen, dass der Staat, der russische Staat, einen Teil dieses Geldes bekommt und womöglich auf fremdem Staatsterritorium einsetzt, um das mal so zu formulieren.
Milde zu formulieren.
Also, ob das dann jetzt moralisch vertretbar ist, ich sage nein, muss jeder vielleicht für sich selbst irgendwie entscheiden. Also sauber, juristisch und so weiter ist
keine
es.
Keine Frage.
Aber trotzdem hat es deutliches Geschmäckle, finde ich. Vor allen Dingen, weil man auch Beispiele hat, wo genau diese Komponente nämlich eine Rolle gespielt hat bei Clubs und das nämlich nicht gemacht worden ist. Also nur mal so, Ajax Amsterdam 2023 wollte gerne Eduard Sperzian von Krasnodar verpflichten, damals mit Sportchef Sven Mislintat in Amsterdam. War auch schon alles einig und so weiter, und dann wurde der Aufsichtsrat aktiv von Ajax und hat diesen Transfer verhindert und hat gesagt, Zitat, Ajax muss für die Gesellschaft ein Vorbild sein, wir erfüllen eine wichtige, breitere Rolle, als nur ein Fußballteam auf einem Feld aufzustellen, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Pierre Ehringer damals. Also man hätte diesen Transfer machen können, das wäre auch erlaubt gewesen und so weiter und so weiter, aber der Aufsichtsrat hat sich aus moralischen Bedenken eingeschaltet. Gleiches gilt in die andere Richtung, Januar 24, Jesus Ferreira vom FC Dallas aus der Major League Soccer in den USA sollte für, ich glaube, 13 Millionen gab es ein Angebot aus Russland wechseln, und das hat die Liga sogar blockiert, weil man Bedenken hatte, Geschäfte mit Russland oder russischen Vertretern zu machen.
Ja.
Diese Beispiele gibt es, wo das so gemacht worden ist. Und auf 13 Millionen zu verzichten, muss man sich als MLS-Club auch erstmal erlauben. So. Also insofern nur das mal vielleicht als Gedankenanstoß.
Dass wir es mal erwähnt haben.
Ja, es, weil es ist ja wirklich, es schwebt so ein bisschen, es wird immer so hingenommen, ne? Also
kein Medium, niemand hat sich ernsthaft bislang dafür interessiert.
Ja.
Also mir ist jedenfalls nichts bekannt irgendwo, weil das natürlich ein hochsensibles Thema ist und man da natürlich auch in weiten Teilen im Trüben fischt, bis auf die juristischen Voraussetzungen, die, haben wir ja nun dreimal erwähnt, 100%ig erfüllt sind. Da gibt es überhaupt keine Diskussion oder kein Zweifel. Es bleibt eben,
ja,
wie du es so eben so schön formuliert hast, darf man alles machen, was erlaubt ist.
Ja, so, das ist die Frage. Das muss dann, wie gesagt, das muss man dann vielleicht in diesem Moment für seine eigene Moral dann auch entscheiden. Ich finde es nicht in Ordnung.
Also um das mal klarzustellen, der Spieler kann da mal gar
nichts. Überhaupt nicht. Also, nein. Und das ist jetzt auch nicht, ist jetzt nicht persönlich beleidigend gemeint. Nein. Gegenüber irgendwelchen handelnden Personen. Mir geht es um den Tatbestand sozusagen, den Sachverhalt, genau. Was ich persönlich für mein Gerechtigkeitsmoralempfinden nicht in Ordnung finde. Wie gesagt, nochmal, es ist alles juristisch, politisch sauber. Das ist alles in Ordnung. Da hat sich niemand, hat niemand gegen irgendwelches Recht oder so verstoßen. Und trotzdem ist es merkwürdig.
Ja.
Um es vielleicht mal so zu formulieren. Dass Magnus Knudsen und Armin Gigovic gerne gestern als morgen da wieder weg sind. Klar. Also, ganz ehrlich, absolut verständlich für sie selbst, für die Familien. Also Rostov, muss man ja auch dazu sagen, ist ja nun auch nicht irgendwie Sibirien, wo nichts ankommt, und ja, so sieht's mal aus. Sondern das ist auch wirklich ja direkt an der ukrainischen Grenze. Wir erinnern uns an Pogoschin und den Wagner-Putsch in Rostov und so weiter. Also das ist heißes Pflaster. Und jenseits aller moralischen Bedenken, die ja damals zum Beispiel auch Deutsche dazu bewegt haben, sofort nach Kriegsbeginn zu fliehen sozusagen. Also Markus Gisdol war so einer, der auch gesagt hat, er kann da nicht trainieren, während da dieses Land Krieg führt. So, aber auch mal zusätzlich dazu ist das da in der Region einfach Krieg. Also,
ja, ja.
Dass man da weg will, überhaupt total verständlich, und dass die alles nutzen, alles in Ordnung. Und dass es natürlich so ist, dass man vielleicht diese Möglichkeiten nutzt, weil sie eben andere nicht nutzen. Und man hörte, dass Armin Gigovic zum Beispiel auch beim FC Everton irgendwie im erweiterten Blickfeld war. Und dass man als Holstein das dann nutzt, sowas, ist vielleicht auch verständlich.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, trotzdem ist es irgendwie ein bisschen...
Man muss es zumindest einmal ansprechen, und das haben wir jetzt getan, und damit finde ich auch, da muss man jetzt auch kein großes Fass ausmachen. Du hast es ja eben richtig gesagt, es geht da nicht um persönliche Anfeindungen oder grundsätzliche Anfeindungen. Es geht einfach darum, dass man, naja, wir haben es jetzt gesagt, machen wir jetzt mal einen harten Schnitt. Und gehen nochmal auf Marcel Rapps Rückkehr nach Hoffenheim zurück.
Ja.
3. Januar 2013 hat er angefangen. Dann bis 3.10.21 hat er da gearbeitet, sind 8,5, 8,75 Jahre, die er im Jugendbereich, zwischenzeitlich sogar mal 4 Spiele im Interimstrainerstab des Bundesligisten tätig war, ist also schon eine massive Vergangenheit, die unser Erfolgscoach mittlerweile da hinter sich hat. Und demzufolge ist es natürlich für ihn auch ein besonderes Spiel. Es ist ja keine Frage, Kartenbestellung für Familie und die das liegt da, wo er daherkommt. Dieser kleine Ort da bei Pforzheim, das ist, glaube ich, eine Stunde entfernt, 50 Kilometer über Landstraße oder 60 Kilometer von Sinsheim entfernt. Da muss er natürlich viele Karten bestellen, im zweistelligen Bereich, hat er gesagt. Das macht ja, das ist ja auch alles ganz so. Dennoch sagt er, und das finde ich eigentlich auch bemerkenswert, sein Heimatclub ist der Karlsruher SC, wo man aus seiner Region früher als Steppke hingefahren ist und mit der S-Bahn oder sowas und dann ins Stadion gegangen ist und wo er auch seine ersten Meriten erworben hatte als im Profibereich. Der Karlsruher SC toucht mich mehr. Also das heißt also im Klartext, er weiß, was er Hoffenheim der TSG zu verdanken hat, was seine eigene Trainerkarriere anbelangt, hat er tolle Jahre erlebt, der Youth League Halbfinale 2018 oder 19, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, mit Siegen zwischendurch gegen Real Madrid und Manchester City, das prägt natürlich, und dann dieses Konstrukt TSG Hoffenheim mit allen technischen
Konstrukt, finde ich, ist schön in der regionalen Mundart gesagt.
Genau, aus der Region stammt irgendwie. Nagelsmann damals, weiß ich noch, mit großen technischen Gerät auf dem Trainingsplatz. Also da ist schon eine Menge Know-how, was auch in seine Arbeit sicherlich eingeflossen ist.
Zwischen Sinsheim und Zutzenhausen.
Genau. Das ist natürlich egal. Kiel hat ja vor dem Bundesliga-Aufstieg auch kaum einer gekannt, außer der Kieler Woche vielleicht oder sowas. Also von daher wollen wir uns darüber nicht belustigen. Nein. Und trotzdem sagt er, finde ich eine schöne Einstellung, dass er sagt, also KSC toucht mich mehr. Das ist ja auch nicht despektierlich gegenüber der TSG, um Gottes Willen. Schön finde ich auch seine Einschätzung zur Bundesliga, dass er sagt, wir kennen unsere Rolle und jeder sagt natürlich, wir steigen ab, ist ja mal klar. Aber trotzdem obwohl wir unsere Rolle kennen, wollen wir Fußstapfen hinterlassen. Chapeau.
Ja, es ist Chapeau. Quasi die Ansage vom letzten Sommer eine Ebene nach oben gehoben, ne? Also ja, letztes Jahr.
Sowohl was die Liga anbelangt, als auch den tabellarischen Situation.
Genau.
Ne?
Also letztes Jahr auch gesagt, wir wollen dieser Saison in dieser Liga Fußstapfen hinterlassen, so. Das ist deutlich gelungen.
Ja.
Und jetzt das Gleiche. Nur, wie gesagt, in der Bundesliga. Also eben nicht dieses, das hat er auch schon mal gesagt, fand ich auch einen super schönen Satz. Wir sind nicht gekommen, um mal Moin zu sagen.
Ja, ja, genau. Genau. Also, auch herrlich.
Da, die wollen schon da zeigen, was sie drauf haben, ne? Und das.
Und das kann, diesen Satz kann er natürlich auch trotz seiner Badener Mundart, kann man das ja auch verstehen. Wir sind nicht gekommen, um Moin zu sagen, ne? Das ist, Gott sei Dank fehlen da. Sind da nicht so viele SCH-Leute dabei.
Ja, wir haben den Trainer ja schon des Öfteren hier auch bei uns gehabt. Das ist ja alles, also der wird ja auch eingenordet im wahrsten Sinne. Das ist alles gut.
Was bleibt uns noch übrig vor dem Samstag zu sagen? Zum Beispiel, wir haben ja schon eine ganze Menge erzählt, nicht immer nur Gutes, aber Hoffnungsfrohes zumindest. Und eine Einordnung müssen wir unseren geneigten Zuhörern und Zuhörerinnen doch noch mit auf den Weg geben, finde ich. In den letzten vier Spielzeiten oder nach den letzten vier Spielzeiten haben jeweils 33 Punkte zu Platz 16 gereicht, also der Relegationsplatz. Das hat dann, davor war es sogar Werder Bremen, ein Jahr zuvor noch mit 31 Punkten. Wir nehmen jetzt einfach mal diese 33 Punkte als Richtzahl. Nur zur Orientierungshilfe. Das kann auch ganz anders ausgehen. HSV war mal ja, 27.
Das war heftig.
Aber wir nehmen mal die jüngere Vergangenheit. Und wenn vier Jahre in Folge 33 Punkte, dann hat das schon eine gewisse Aussagekraft. Mhm. Wie man diese 33 Punkte eintüten kann, 11 Siege oder 10 Siege und 3 Unentschieden oder was weiß ich, kann sich ja jeder selber ausrechnen und dann an der Stecktabelle
wir haben doch
am Maßband.
Wir haben doch auch in der letzten Saison haben wir doch gesagt, so in der Endphase, so jetzt brauchen wir noch so und so viele Punkte pro Spiel.
Genau,
und so.
Genau.
33 Punkte, ganz einfach. 34 Spieltage, 33 Punkte.
Ja.
Einfach jedes Spiel unentschieden.
Ja.
Reicht.
Und wenn man dann aus Versehen einmal gewinnt, dann hat man sogar einen Bonus sozusagen.
Ja, dann
geht
es Richtung Europapokal.
Ja, oder man kann das nächste Spiel verlieren.
Ja, genau. Man muss das ausgleichen. Aber man darf das nicht zu doll aus den Augen verlieren. Das muss immer in der Woche danach passieren. Ansonsten kommt man durcheinander.
Genau. Also Holstein ist das, schon so oft zitierte Vergleiche nochmal heranzuziehen, ist das Ruderboot im Schnellbootrennen oder wie auch immer, oder der Trabi im Formel-1-Zirkus oder weiß der Teufel.
Was war das noch? Schlauchboot gegen genau. Containerschiffe oder irgendwie sowas in der Art.
Es
ne,
gibt
war, ich weiß es nicht mehr.
17 ja. Beispiele oder sowas, da brauchen wir alle, haben wir alle im Kopf, brauchen wir nicht alle wieder zu zitieren. Die Chancen sind aus wertneutraler Sicht minimal bis nicht vorhanden. Deshalb stellen wir ab Samstag den Arbeitstitel auf Mission 33.
Ja, Mission 33. Boah, ist das schön.
Ja, habe ich mir so ausgedacht.
Ja, finde es wirklich schön.
Ja, man könnte natürlich ganz optimistisch, könnten sich natürlich auch analog zu einem Club, der uns sehr bekannt ist und gar nicht so weit weg entfernt ist, 80 bis 90 Kilometer vom Stadion zum Stadion, könnte man sich natürlich auch eine Miniaturstadionuhr für den heimischen Herd besorgen,
wo
man Stunden, Tage, Monate und vielleicht im Optimalfall auch Jahre, die dann läuft, so lange wie Holstein Kiel zur Bundesliga zählt.
Ja. Ich finde auch, das fand ich vor dem Pokalspiel tatsächlich, also Pokal war ja nicht nur, wir haben jetzt nur über Holstein gesprochen, aber dieses, oder so ein bisschen angerissen, aber zum Beispiel auch dieses Phoenix Lübeck gegen Dortmund, ne, in Hamburg, war ja auch irre, typisch Pokal, herrliches Spiel. Im Vorwege, das kann man vielleicht übertragen, Cristiano Adigo, Trainer von Phoenix Lübeck, hat, ich glaube, NDR oder so bei den Kollegen, schönen Gruß, das war super, sagte, also wir haben eigentlich gar keine Chance. Und unsere einzige Chance ist, dass wir keine Chance haben.
Ja, genau.
So kann man es sehen. Das war herrlich.
Ja.
Also, wenn man so an die Sache rangeht, am Ende haben sie es 1-4 verloren.
Ehrenwert.
Alles, genau. Sie hätten auch zweimal Aluminium, hätten da noch mehr Tore machen können. Alles super, ne? Also bis auf das Ergebnis alles richtig gemacht.
Mhm.
Insofern, so geht man als Holstein einfach auch ran. Das ist ja das. Klassenerhalt, das wird super schwer. Das ist eine Riesenherausforderung, in diesem Konzert da mitzumischen. Aber es ist auf gar keinen Fall ausgeschlossen. Ne?
Nein, also. Nein. Aus genannten Gründen. Ja. Nicht die individuelle Qualität, nur das Kollektiv, wo jeder seine individuelle Qualität einbringen muss, um das strategische Gesamtkonzept und Konstrukt auf den Rasen zu bringen.
Mission 33. Sonnabend 15:30 beginnt sie. Mit uns und euch. Alles zum Spielen natürlich bei uns.
Und hoffentlich ohne Spielabbruch.
Hoffentlich geht's zu Ende, genau. Also davon gehen wir jetzt einfach mal aus.
Ja.
Davon gehen wir jetzt mal aus, dass das wirklich klappt und dass es was wird. Und vielleicht wird's, ja, es wird auf jeden Fall eine bedeutsame und mit Sicherheit auch schöne Premiere. Vielleicht wird sie dann am Ende sogar noch erfolgreich für Holstein. Wir werden das beobachten. Live-Ticker ist am Start, Spielbericht und so weiter. Alles am Start natürlich. Alles bei uns. Nächste Woche auch wieder auf Ohren, dann im Podcast hier zwischen der Premiere und der Heimpremiere. Es ist alles, es ist verrückt. Zum ersten Mal in der Bundesliga, alles ist eine Premiere.
Ja, aber jetzt geht's los.
Jetzt geht's los. 1899 Hoffenheim, der erste Gegner für Holstein in der Bundesliga. Wir freuen uns und dann gucken wir mal, wie es wird. Lass ordentlich kribbeln.
So sieht's aus.
Ne? Und dann kommt der 24. August 2024 aufs andere Handgelenk. Wollen wir noch eine Tattoo-Wette abschließen?
Nein.
Wo ich dich jetzt mal hier so.
Nein, auf gar keinen Fall. Das reicht jetzt erstmal aus.
33 Punkte. Wenn Holstein genau 33 Punkte erreicht.
Ich lege mich nicht wieder aus dem Fenster.
Schade. Na gut, das kriegen wir hin.
Alles klar.
Das kriegen wir im Laufe der Saison noch hin. Also, viel Spaß beim ersten Bundesliga-Wochenende mit Holstein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.